wird der Diskurs dann also wirklich eigenständig. Die nicht-diskursiven Praktiken treten zurück. Man kann schon ein bisschen absehen, welche Autoren dann besonders auf die Ordnung der Dinge also rekurrieren. Nicht? Man konnte das sehen so bei Judith Butler oder so, die sich ja auf solche Schriften dann, die bezieht sich ja viel auf Foucault und Heidegger und so weiter. Da wird man ja Mann oder Frau dadurch, dass das ausgesprochen wird, nicht? Dies ist ein Junge oder dies ist ein Mädchen oder so etwas. Wobei die nicht diskursiven Praktiken, also festzustellen, also, was das jetzt nun ist, da zurückgetreten sind auch noch. Und dann gibt es die Archäologie des Wissens natürlich. Da bleiben die nicht diskursiven Bestandteile dann doch und finden Berücksichtigung, sind aber weitgehend vom Diskurs abhängig. Das könnte man sagen, die Butler hat dann ja mal irgendwie Körper von Gewicht geschrieben und da wollte sie den Körper auch abhängig machen von diskursiven Praktiken. Also das ist interessant, dass das irgendwie so Doppeldeutigkeiten bei Foucault, die reflektieren sich dann bei anderen Theoretikern auch. Nicht? Ein Werk hat eben halt immer Entwicklung. Nicht? Ordnung des Diskurses, 72, nicht? Die Macht gehört hier noch wesentlich zum Diskurs selbst und da sie nur in der Funktion seiner Einschränkung auftritt. Und die Macht der Psychiatrie, Diskurs dritter Disziplinarmacht im Dispositiv gegenüber und dann schließlich Überwachen und Strafen. Der Diskurs ordnet sich mit den nicht-diskursiven Praktiken in das Dispositiv ein und die Macht beginnt stellenweise zögerlich als produktive Größe zu erscheinen. Das nähert sich dann schon wieder Marx'schen Auffassungen oder Adornos. In der Zeit hat er auch dann irgendwie die Dialektik der Aufklärung da gelesen. Ich erinnere mich in den Ende der 70er, Anfang der 80er, dass da dieses Interview mal gegeben wurde. Nicht?
Ja.
Ganz interessant. Und genau dieses Letztere diskutiert jetzt Manfred Dahmann nun als ein Dilemma Foucaults, das im Verhältnis von besonderen lokalen Mächten zu ihrer Einheit als allgemeiner Macht besteht. Die Einheit wird doppelt bestimmt, also nominal, also der fröhliche Positivist, als Forschungshypothese und real als geschichtlich gewordene Einheitlichkeit der Macht. Also da gibt es dann doch noch ein Fundamentum in re. Also,
Nun ist sich Foucault darüber klar, dass man Mächte nicht voneinander unterscheiden kann, wenn es außerhalb dieser Mächte nichts gibt, über das das Spezifische einer Macht bestimmt werden kann. Jede Analyse muss auf mindestens eine Differenz, auf mindestens eine Verdopplung beruhen, sonst bewegt sie sich in Tautologien. Es muss etwas geben, was außerhalb der Mächte steht, etwas, das es überhaupt erst erlaubt, die eine Macht von einer anderen zu unterscheiden. Die Verdopplung, auf die Foucault sich beständig beruft, um Tautologien zu vermeiden, ist, dass er den Mächten Körper gegenüberstellt. Körperlichkeit steht bei ihm für all das, was nicht zur Ordnung der Macht gehört. Körperlichkeit ist dabei zwar immer als das Außen der Macht gedacht. Macht und Körper sind aber nicht als Gegensätze zu verstehen, Gegensätzlichkeit in der Form, dass in den Körpern Freiheit stecke, in der Macht dagegen Zwang. Vor allem ist diese Verdopplung nicht als bloße Umformulierung der alten philosophischen Verdopplung in Subjekt, etwa die Macht, und Objekt, hier die Körper, gedacht. Die Spaltung der Welt in Subjektivität, die üblicherweise für Freiheit, Irrtum, Gefühl, Individualität oder anderes steht, und Objektivität, womit meist Wahrheit, Natur, Gesetzlichkeit, Gesellschaftlichkeit oder auch Zwang verbunden wird. All diese Verdopplungen und Gegensätze begreift Foucault als Ausdruck spezifischer Machtstrategien, als Verfestigungen, als Dispositive, die in einer je spezifischen Weise und an einem ganz spezifischen Ort eine Verbindung mit den ihnen äußerlichen Körpern eingegangen sind. Weder die Macht noch die Körper können unabhängig voneinander untersucht werden. Untersucht werden kann immer nur die Art und Weise, in der Körper und Macht eine spezifische Verbindung eingegangen sind.
Also hiermit will Foucault das Denken des Abendlandes vom Kopf auf die Füße stellen. Also eine politische Geschichte der Wahrheit, die für sich ohne Wahrheitsbegriff auskommt. Metaphysik und Transzendenz werden ad acta gelegt.
Kein Gott, kein Gesetz, keine Natur, kein Souverän, keine Klasse und erst recht kein Mensch ist Subjekt der Geschichte. Und vor allem, dies ist der eigentliche Zweck seiner nominalistischen Konstruktion von Macht, auch die Macht selbst ist nicht das historische Subjekt. Die Geschichte wird nicht regiert. Sie regiert sich selbst in einem ungeregelten, an sich chaotischen Prozess ohne Anfang und Ziel, einen Prozess, der sich allerdings für eine bestimmte Zeit, wie in der heutigen, zu einer einheitlichen Strategie verketten kann, ohne dass diese Strategie aber einem Stratege als Subjekt unterstellt werden müsste. Souveränität etwa, die Abhängigkeit der Gesellschaft also von der Willkür eines allmächtigen Herrschers, war eine solche vorübergehende Verkettung von Macht im Mittelalter und im Absolutismus. Die bürgerliche Gesellschaft dagegen sei vom Fehlen dieser Souveränität gekennzeichnet. Und dies zeige, dass Macht sich vereinheitlichen kann, ohne dass dieser Macht ein Subjekt unterstellt werden muss. Auf dieses Verständnis von Souveränität und Subjektivität wird näher einzugehen sein. So viel wird aber hier schon deutlich. Foucault beschreibt auf einer hohen Ebene der Abstraktion nichts anderes als die Wirkungsweise des automatischen Subjekts, ohne von ihm tatsächlich reden zu wollen. Anstelle dessen redet er von Macht.
Ja, da in einem Büro bei den Philosophen war mal so ein Plakat, nicht? Wissen ist Macht, nicht? Das ist Sir Francis Bacon, nicht? Ich weiß nichts, macht nichts. Also so wird der Machtbegriff hier, also der ja sehr bedeutsam war in der Geschichte, aber auf die Problematizität werden wir ja noch eingehen. Und automatisches Subjekt, das ist eine Anspielung natürlich auf Karl Marx, nicht? Der den Wert hacken, den Wert auch als automatisches Subjekt bestimmt. Der Körper, sei es der menschliche, sei es die Gesellschaft, spielt bei Foucault dieselbe Rolle für die Macht wie das Ding an sich bei Kant für die Vernunftskritik. Also man spricht ja nicht auch von Gesellschaftskörper und solche Dinge. Nicht? Er wird vorausgesetzt, aber Aussagen sind nur durch die Machtbeziehung hindurch formulierbar. Das Ding an sich, also das heißt in dem Fall der Körper, wird dann aber nicht einfach als unwichtig ausgeschlossen und der Theologie überlassen, wie bei Kant, nicht? Der das dann einer negativen Metaphysik oder Theologie überlässt. Denn sonst wäre das ganze Foucault'sche Unternehmen gar nicht mehr möglich. Da schreibt Dahlmann noch dazu.
Jeder von ihm entwickelten Kategorie, etwa Zeichen, Dispositiv, Natur, Vergegenständlichung, Diskurs, ja alle seine Begriffe, etwa die vom Sex, von der Seele, von Gesellschaft, Staat, Lust, Gefühl, sind nur zu verstehen, wenn in ihn die Verdoppelung von Macht und Körper mitgedacht wird. Die Kategorien von Foucault bezeichnen also nie Gegenstände, wie man etwa scheinbar problemlos einen Tisch alltagssprachlich als einen Gegenstand begreift. Vielmehr liegt jede Kategorie eine Relation zugrunde, eine Beziehung zwischen Macht und Körper oder, wie Foucault sich ausdrücken würde, seine Begriffe bezeichnen einen Knoten in einem Netz, in dem beständig neue Knoten geknüpft und alte gelöst werden.
Macht ist demnach für die Erkenntnisgewinnung notwendig und kann dann nicht als unmoralisch oder unethisch ganz simpel verworfen werden. Das historische, subjektlose Verhältnis der Mächte zu den ihrer Objektivität entkleideten Körpern steht sozusagen jenseits von Gut und Böse, da es weder ein subjektives noch ein objektives Kriterium mehr gibt, das irgendetwas als negativ, als schlecht, als böse, als hässlich oder sonst wie werten kann. Jede Negation kann als Ausdruck eines spezifischen Machtverhältnisses betrachtet werden. Auch der Widerstand einer lokalen Macht gegen eine andere.
Für die Analyse der Macht heißt das, dass alle Kategorien des Negativen, vor allem der Begriff der Kritik, wie immer auch verstanden, am Problem der Macht vorbeigehen müssen. Wer, wie Foucault, konsequent der Nominalist sein will und diesem Nominalismus die Verdoppelung von Macht und Körper zugrunde legt, der muss Positivist sein, muss einen Positivismus vertreten, der den empirischen Positivismus der Naturwissenschaften rigoros auf alle Phänomene und Ereignisse überträgt.
Das ist ein wichtiges Moment der Kritik an Foucault, das Dahmann so dann auch auf die Rezeption bezieht, die, obwohl jener nicht gerade ein Empiriker ist. Dahmann spricht hier von Empirist, was dann mehrdeutig wäre gemeint, ist jetzt nicht eine bestimmte erkenntnistheoretische Position wie von Locke, Hume etc., sondern die Anwendung von Empirie in der Wissenschaft.
Foucault gilt der bürgerlichen Schicht, die im Kapitalismus die Rolle zu erfüllen hat, die kapitalistische Wirklichkeit mit den Idealen zu vermitteln, die das Kapital aus sich heraus freisetzt, also den Intellektuellen als jemand, der streng empiristisch, also mit dem unmittelbaren Verweis auf die Fakten argumentiert. Gerade die linke Fraktion des Berufsstandes der Vermittler ist ja bekanntlich strikt anti-intellektualistisch, theoriefeindlich ausgerichtet. Mit Foucault und heute besonders Derrida glaubt sie, jemanden gefunden zu haben, der die Differenzen aus dem Korsett der allumfassenden Theorie befreit habe. Jeder wirkliche Empirist kann da natürlich nur lachen. Empirisch stimmt bei Foucault nur selten etwas. Beispielsweise ist das architektonische Modell, das Foucault zur Grundlage seiner Theorie dient, nie tatsächlich gebaut worden. Aber das soll hier nicht weiter interessieren. Kritisierbar ist Foucault, wie jeder Empirist eben auch, der den Ereignissen und den Differenzen zugrunde gelegten, vereinheitlichenden und verallgemeinerten Theorie.
Also bevor wir dann nochmal weitergehen, zitieren wir nochmal Foucaults Bestimmung von Disziplin.
Disziplin ist im Grunde der Machtmechanismus, über den wir den Gesellschaftskörper bis hin zum kleinsten Element, bis hin zu den sozialen Atomen, also den Individuen, zu kontrollieren vermögen. Es handelt sich um die Techniken der Individualisierung von Macht. Wie kann man jemanden überwachen, sein Verhalten und seine Eignung kontrollieren? Seine Leistung steigern, seine Fähigkeiten verbessern. Wie kann man ihn an den Platz stellen, an dem er am nützlichsten ist? Darum geht es bei der Disziplin.
Das ist also auch in den Schriften, Band 4, die Maschen der Macht, heißt der Abschnitt. Disziplin kommt ja eigentlich von Disziplina, also aus dem Lateinischen, wo das noch Lehre bedeutete. Nicht? Also nicht mit EE, sondern mit EH. Und das ist natürlich interessant, dass Foucault natürlich auch diese Doppeldeutigkeit dann noch mit berücksichtigt. Nicht? Es geht also um einen Machtmechanismus in der Phase der entstehenden bürgerlichen Gesellschaft, wenn man das jetzt historisch mal herausstellt. Und das macht Dahlmann jetzt auch.
Die für die Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft entscheidenden Mächte sind die Disziplinarmächte. Ihre Wirkungsweise erscheint als anonyme Strategie, die deshalb so erfolgreich sein konnte, weil die Disziplinarmächte mit einfachsten Instrumenten unerschöpfliche Gestaltungsmöglichkeiten entfalten können. Ihre Instrumente sind der Panoptismus und die Normierung. Mittels dieser Instrumente wird jeder Körper immer enger an die neuen Mächte angebunden, wobei den anderen Mächten immer mehr der Boden entzogen wird.
Also Panoptismus, also da steckte so das Optische drin, nicht? Also was mit dem Sinn des Auges wahrgenommen wird. Und das Pan, was alles bedeutet oder, nicht? Oder das Ganze. Das wird jetzt aber auch deutlich. Panoptismus ist nach Foucault ein Machttyp, der sich im 18. Jahrhundert zeigt. Das Modell ist das von Jeremy Benthams Erfindung des Panoptikons, das eine Leitidee war bei der Realisierung einer Strafanstalt 1795 in Pentouville, dessen Grundgedanke war, die architektonische Raumaufteilung so zu gestalten, dass Gefängnis, Krankenhaus, Schule und so weiter von einem zentralen Punkt die Kontrolle mittels Sichtkontakt ermöglicht. Der Beobachter aber selbst nicht zu sehen ist. Was haben wir heute für technische Möglichkeiten, die damals noch nicht hatten? Nicht? Der Delinquent wird also nicht bloß weggesperrt, sondern ins Licht gerückt, muss immer sich beobachtet fühlen. Das steht auch im Zusammenhang mit dem Verwerfen der Repressionshypothese, dass nämlich alles sichtbar gemacht wird, beziehungsweise zur Sprache gebracht wird. Also diese Metaphern sind ja natürlich auch die von Heidegger, nicht? Die Foucault da auch. Mhm. Nicht? Lichtung des Seins, nicht? Also das wäre dann entspricht dann Lichtung der Macht. Nicht? Das führt Dahlmann auch noch aus.
Die Verfahren der Disziplinarmächte arbeiten im Wesentlichen nicht mit dem Recht, sondern mit der Technik, nicht mit dem Gesetz, sondern mit der Normalisierung. Nicht mit der Strafe, sondern mit der Kontrolle und vollziehen sich auf einer Ebene und in Form, die sowohl über die Ökonomie als auch über den Staat und seine Apparate hinausgehen. Die von den Disziplinen bewirkte konkrete Dressur aller nutzbaren Kräfte vollzieht sich somit hinter der großen Abstraktion des Tausches und nicht in dieser. Und dem Gesellschaftsvertrag als der idealen Grundlegung des Rechts und der politischen Macht gibt das Zwangsverfahren der Disziplinierung von unten her seinen Halt. Die Aufklärung, welche die Freiheit entdeckt hat, hat auch die Disziplin erfunden.
Solche Verfahrensweise gibt es ja heute noch, nur dass die Techniken ausgefeilter sind durch moderne Elektronik, Kameras, Mikrofone, sodass dies auch schon mal zur Paranoia führt. Also es gibt ja Leute, die fühlen sich überall nur noch beobachtet. Nicht? Auf dem Klo in der Küche, nicht? Hat Biermann mal gesungen, nicht? Weil die Stasi da ein Mikrofon einbauten. Hartz IV will ja den völlig durchleuchteten Menschen, also alles soll unter Kontrolle sein und den Delinquenten wird aufgeschwätzt, eine neoliberale Ideologie. dass das seine Freiheit fördere. Da kommen dann noch, ideal für sadistische Sachbearbeiter, noch Sanktionsmöglichkeiten dazu.
Das juristische System staatlich garantierter Gleichheit und Freiheit der Individuen ist nicht das Resultat ökonomischer Prozesse, sondern ist das Ergebnis einer historischen Transformation der Machttechniken. Ist Ergebnis der Disziplinarmächte, die die Machttechniken ablösten, die dem feudalen Souveränitätsprinzip entsprangen. Das Kennzeichen dieser Disziplinarmächte ist, dass es ihnen weniger um Ausbeutung als vielmehr um Synthese, weniger um Entwindung des Produkts als um Zwangsbindung an den Produktionsapparat geht. Ziel dieser Disziplinarmächte ist die Vermehrung der ihr eigenen Kräfte und die der Gesellschaft, und zwar so, dass die Gesellschaft nicht enteignet und ihren Kräfte nicht gefesselt werden.
In diesem Zusammenhang stehen nun die Verfahrensweisen, die auf unmittelbare Folter verzichten können, die schon erklärt wurden, also der Panoptismus, nicht, das alles sichtbar machen.
Der Panoptismus ist die Lösung des Problems, die Macht steigern zu können, auch und gerade dort, wo sie sich selbst unsichtbar macht. Der feudale Souverän konnte seine Macht nur ausüben, indem er die Körper unmittelbar in seine Gewalt nahm. Er musste den von ihm beherrschten Körpern die Zeichen seiner Überlegenheit aufbrennen und diese Überlegenheit immer wieder neu beweisen. Als unsichtbare Macht kann der Panoptismus auf die jähen, gewalttätigen und lückenhaften Verfahren feudal souveräner Machttechniken verzichten und dringt dennoch bis in die elementarsten und feinsten Bestandteile der Gesellschaft ein. Architektonisch, also gegenständlich, wurde der Panoptismus im Gefängnis entwickelt und erprobt. Die Körper der Gefangenen wurden auf einen einzigen Ort hin ausgerichtet, von dem aus jeder Gefangene gesehen werden konnte. Die Gefangenen selbst aber sahen den Aufseher nicht. Die Gefangenen wussten also nicht, wann und ob sie überhaupt beobachtet wurden. Sie wussten nur, dass sie an jedem Ort und zu jeder Zeit der Möglichkeit nach gesehen werden konnten.
Naja, wenn wir alte Bilder sehen aus der Zeit, dann wissen wir, dass die die Zentralperspektive diskutiert haben. Also das hängt natürlich mit solchen Gesellschaftsformen ab, die auf der Sichtbarkeit beruhen. Und der Betrachter im Museum, der auf das Bild guckt, also die Leute, die auf dem Bild abgebildet sind, haben den ja nie gesehen, nicht? Wenn das nicht sowieso fiktive Regionen sind, aber das... Ja, Psychiatrie und Beichte bedienen sich solcher Verfahren, die ja noch heute in der Sozialarbeiterweisheit erläutert wird. Nützt zwar nichts, aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Nicht mit unmittelbarem Verbot und Repression, sondern durch den Blick der anderen entsteht der Druck. Von dort aus führt ja auch ein Weg zu Sartre, denn da man dann ja später gegangen ist und dessen Kritik, nicht? Das hatten wir ja letztes Mal, so Blick der anderen spielt da ja immer eine Rolle. Dieses Ego-Alter, nicht? Dass man also von sich selbst nur weiß über den Blick des anderen. Nicht? Der Voyeurismus der Wachteln, also wie im Knasti-Jargon die Wächter heißen, ist von Foucault in großartiger Weise klargemacht worden und erkenntnistheoretisch reflektiert worden. Sultanmann.
Dieses Zusammenspiel von Wissen und Nichtwissen ist die Grundlage, auf der die Gefangenen ihre Körper nach außen hin disziplinieren, um den Aufsehern so wenig wie möglich Gründe zum Eingreifen zu geben. Diese Disziplinierung ist aber andererseits wiederum die Grundlage dafür, dass der Aufseher sich mittels Beobachtung, Registrierung und Strukturierung ein Wissen von den Körpern der Gefangenen und deren Verhaltensweisen aneignen kann. Ein Wissen, das ihm die Aufgabe der Überwachung immer mehr erleichtert.
Wir kennen das ja mittlerweile überall, nicht nur im Hafenstraßenviertel, nicht Balduintreppe, wo das ein wenig für demokratische Verhältnisse überzogen wird und man fragt sich, bis allgemein klar wird, dass das sich Staatsterrorismus immer mehr nähert, wobei die angeführten Gründe, großzügig gesehen, zu den Wünschen gehören, mit denen der Welt, der Weg zur Hölle gepflastert ist.
Der allgemeine, den Gesellschaftskörper unserer Tage abstrakt durchziehende Panoptismus ist das Ergebnis dieser vom Strafvollzug ausgehenden, sich dann in anderen Disziplinareinrichtungen wie dem Militär, der Schule, den Spitälern, den Irrenanstalten usw. so verallgemeinernden, vielfältigen Beobachtungs- und Registrierungsmechanismen, die nichts anderes verfolgen als zu katalogisieren und zu strukturieren. Er gewinnt schließlich an Wirksamkeit und dringt immer tiefer in das Verhalten der Menschen ein. Auf jedem Machtvorsprung, bildlich gesprochen in jedem Aufseher, sammelt sich ein Wissen an und deckt an allen Oberflächen, an denen sich Macht entfaltet, neue Erkenntnisgegenstände auf. Ausgehend von vereinzelten, diskreten Verfahren verallgemeinern sich historisch die Techniken der Disziplinarmächte und erzeugen den Effekt einer einheitlichen Strategie.
Das ist ja schon in der Nähe dessen, was Luhmann also Autopoiesis nennt, obwohl die zentral erzeugt, wirkt es, als ob es einer einheitlichen Strategie folgt und man kann erkennen, dass untermenschliche Regime, das, was naturwüchsig entstanden ist, sich gern zu eigen machen. Diese Machttechniken haben weniger die Aufgabe, den Souverän zu verkörpern, sondern diese Disziplinierungstechniken im Gesellschaftskörper zu verallgemeinern. Die Disziplinargesellschaft entstand im Übergang von der feudal-absolutistischen Disziplinargesellschaft zur modernen Disziplinargesellschaft. Gefängnis, Psychiatrie und so weiter werden in einen Prozess der Diskursivierung einbezogen, die Foucault aber nicht genauer definiert, aber meint, dass erst einmal die Kodifizierung und Rationalisierung die Untertanen in eine bessere Lage bringt. Streckbank, Daumenschraube und andere Foltermethoden werden verdrängt durch Techniken. Dafür aber entsteht ein System der sozialen Kontrolle. Auf der einen Seite wird die Macht an Regeln gebunden. Die einzelne Person wird zum Rechtssubjekt. Die Strafe soll die Rechtssubjektivität wiederherstellen, wie man es bei Hegel etwa sehen kann. Das Rechtssubjekt wird aber Gegenstand klassifizierender, vergegenständlichter Betrachtung, die den Einzelkörper zur Tafel von justizialer Eigenschaften und Tatbestände macht. Es entsteht das Disziplinarindividuum, das von den Machttechniken fabriziert wird. Wir kennen das ja von den Folgen der Sozialgesetzgebung durch Schröder und Hartz, die das anwenden, was Foucault kritisierte. Aber der sah die Problematik komplexer. Die Wurzeln der Praktiken sind ja nicht bloß diskursiver Natur. Die Vermehrung der Erkenntnis geht einher mit der Intensivierung sozialer Kontrolle. Und wir kennen heute ja die sogenannten besorgten Bürger, die sich diese auch noch härter wünschen und dann mit 13% ins Parlament marschieren. Das Kerker-System von Metray 1840 begründet, enthielt alles schon in gebündelter Form, was heute empirisch nicht mehr wegzudenken ist. Max Weber hatte den Machtbegriff für soziologisch amorph bezeichnet, als situativ wechselnde Chance in einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Die Entwicklung ging aber weiter, auch die Wissenschaft ist nicht mehr durch offene Machtrelationen bestimmt, sondern realisieren sich in abstrakten und anonymen Verhältnissen. Da kann Dahmer dann auch, wie schon Stefan Breuer, auf Marx verweisen, dass die Welt eine von sachlichen Abhängigkeitsverhältnissen gewordene ist, in der die Individuen von Abstraktionen beherrscht werden, während sie früher voneinander abhingen. Selbst der Kapitalist verschwindet ja im Aktienkapital als überflüssige Person aus dem Produktionsprozess, wie Friedrich Engels mal in einer Schrift darüber schrieb. Darum zentrieren sich die letzten Arbeiten von Dahlmann und es ist durchaus sinnvoll, an die Ursprünge der Theorieentwicklung, die man gern postmodern, strukturalistisch, poststrukturalistisch, Dekonstruktivismus und so weiter nennen kann, zu gehen, wo die Probleme noch sichtbar sind. Den Körpern geht es ja wie den Kapitalisten im Aktienkapital, was etwas hervorscheint, wenn wir folgende Passage bei Dahlmann lesen.
Sind die Körper schließlich allseits diszipliniert, können die Mächte auf ihre körperliche Präsenz verzichten. Die Aufseher und in ihrem Gefolge die Souveränität selbst können die Bühne verlassen. Bei den armen Klassen zum Beispiel setzt man zur Disziplinierung folgende Verfahren ein. Das Eintrichtern einer Grundgesetzlichkeit, die unverzichtbar war, sobald das System des Strafgesetzbuches an die Stelle des Gewohnheitsrechts trat. Das Beibringen der Grundregeln des Eigentums und des Sparens. Das Abrichten zum Arbeitsgehorsam, zur Sesshaftigkeit und so weiter. Foucault bezeichnet schließlich alle in der Gesellschaft angelegten Disziplinareinrichtungen. Dazu zählen Wohltätigkeitsgesellschaften, Sittlichkeitsvereine, Unterstützungs- und Überwachungsinstitute, Arbeitersiedlungen und Wohnungen. Als das große Kerkernetz. Dieses Kerkernetz oder genauer die darauf basierende Machttechnik verdrängt andere, unproduktivere Mächte und wird universell. Nicht alle alten Machttechniken werden dabei verdrängt. Die Disziplinarmacht tritt zu anderen, schon bestehenden hinzu, erzwingt aber neue Grenzziehungen. Sie tritt hinzu zur Macht des Wortes und des Textes, zur Macht des Gesetzes, zur Macht der Tradition. In den Disziplinen kommt schließlich die Macht der Norm zum Durchbruch. Dient der Panoptismus dazu, die Körper beobachten, registrieren und differenzieren zu können, so stellt die Norm die Ersetzung des Aufsehers dar, auf den hin die Körper differenziert werden. Jede Normalisierungsmacht ist doppelt bestimmt. Einerseits zwingt sie zur Homogenität, was seinen umfassendsten Ausdruck im System der formellen Gleichheit findet. Andererseits wirkt sie, in Verbindung mit dem Panoptismus, individualisierend, da von ihr aus Abstände gemessen, Besonderheiten fixiert und die Unterschiede nutzbringend aufeinander abgestimmt werden können. Und das Hauptziel aller Verfahren der Disziplinierung und Normalisierung ist die Individualisierung, die durch den Abbruch jeder Beziehung, die nicht von der Macht kontrolliert und hierarchisch geordnet ist, hervorgerufen wird.
Wir werden ja da mal am Vortrag, der wie das Buch lautet, das Rätsel der Macht, noch hören. Dies alles dient ja dazu, den Hörer darauf vorzubereiten, dass er die Zusammenhänge besser erkennt und einige Termini Foucaults schon ein wenig deutlich geworden sind, damit nicht darüber hinweg gehört wird. Es ist klar, dass vieles, auch über Autoren, die diese Dinge rezipiert haben, Foucault nahezu ein Pop-Idol geworden ist. Und auch die Verbildungsform von Judith Butler und diversen Postkolonialisten sind mittlerweile schon so Pop geworden, dass sie manchmal gar nicht mehr argumentieren, wenn sie argumentativ angegriffen werden, sondern ad hominem argumentieren und mit Begriffen wie Pinkwashing, die mal was Sinnvolles bezeichneten, liberale Umgangsform als Pinkwashing kritisieren, das heißt als bloßes Mittel für Repression auf anderen Gebieten arbeiten. Das schlimmste Beispiel war ja, dass Soldaten kritisiert wurden, die darauf verzichteten, die Frauen der Gegenseite zu vergewaltigen. Das sei rassistische Diskriminierung und soll sie nur in besserem Lichte darstellen. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass Foucault nicht erklären konnte, wie in die Machtkonstellation eine Finalität hineinkommt. Und das bewegt auch Manfred Dahlmanns Foucault-Kritik.
Es stellt sich die Frage, wie in die Disziplinarmächte die Zielgerichtetheit, die Finalität also hineinkommt. die es erst erlaubt, überhaupt von Strategie zu sprechen. In Interviews auf dieses Problem angesprochen, antwortet Foucault immer wieder ausweichend. Man wisse nicht, wer die Macht eigentlich hat, aber man wisse, wer sie nicht hat. Es gibt keine Person und keine Klasse, von der die Macht ausginge. Beispielhaft führt er dazu aus, dass etwa das Gefängnis einen Effekt produziert, der im Vorhinein absolut nicht vorgesehen war und der nichts zu schaffen hat mit der strategischen List irgendeines meta- oder transhistorischen Subjekts, das ihn geahnt oder gewollt hätte. Die bürgerliche Klasse habe die Strategie der Disziplinierung auf jeden Fall nicht erfunden und der Arbeiterklasse aufgezwungen. Die Bourgeoisie habe zwar durch alle Arten von Mechanismen und Institutionen hindurch, etwa den Parlamentarismus, die Informationsverarbeitung, die Verlage, die Handelsmessen, die Universitäten usw., so groß angelegte Strategien erarbeiten können, ohne dass es indessen Not täte, ihnen ein Subjekt zu unterstellen. Die Priorität bei Foucault ist klar. Im Verhältnis einzelner Mächte zueinander entwickelt sich eine Strategie, die dann von den Trägern des industriellen Produktionsprozesses nutzbar gemacht wurde. Damit konnte die Bourgeoisie ihre Macht steigern, ohne sie jedoch zu besitzen. Und mehr noch, auch die Bourgeoisie wird von diesen Mächten diszipliniert, wenn auch, dies gesteht Foucault zu, in einer anderen Weise als das Proletariat.
Ja, im Folgenden geht jetzt Dahmann auf den Wissensdiskurs ein. Über dessen Mehrdeutigkeit haben wir ja schon einiges gesagt.
Die Form, in der jede Macht, ob als Disziplinarmacht oder als eine andere, es schafft, bis in die winzigsten und individuellsten Verfahrensweisen vorzudringen, ist der Diskurs. Auf den Diskurs als Träger sind alle Mächte angewiesen. Die Diskurse sind die strategischen Elemente, über die die Mächte als Mächte erst erkennbar werden. In den Diskursen der verschiedenen Disziplinarmächte wird, wie oben schon gesehen, Wissen erhoben, erzeugt und formiert. Also eine Kombination von Panoptismus und Normalisierung wird das Prüfungsverfahren entwickelt, das die Verallgemeinerung und vor allem die Objektivierung des in den Disziplinen erzeugten Wissens erst ermöglicht.
Die neuen Wissenschaften betrachten den Menschen nicht mehr als Gattung, sondern als Individuum. Das führt auch zu neuen Aufzeichnungs- und Registrierungsverfahren. Die Überprüfungsmechanismen, die Formierung der Disziplinaranlagen. Ein neues Typ von Macht über die Körper haben die Körper als Individuum in das Feld des Wissens eintreten lassen. Dies finden wir in den Archiven in dem Sinn, wie wir schon dargelegt haben. Allerdings sind die empirischen Verfahren, auf die sich diese Wissenschaften stützen, in den Gerichtsverfahren der Inquisition erarbeitet und entwickelt worden, was wir ja auch in Hegels Naturphilosophie sehen können, wo das naturwissenschaftliche Experiment als Folter bezeichnet wird. Allerdings hat die Sache einen Haken. Was da herausgelockt werden soll, existiert unter Umständen gar nicht.
Das Besondere dieser Erarbeitung von Wissen ist nun, dass die Wissenschaften vom Menschen beständig nach etwas Geheimem fragen, dass sie immer etwas entdecken wollen, was hinter den besonderen empirischen Erscheinungen steckt. Foucault geht nun davon aus, dass es das, wonach diese Wissenschaften fragen, das Geheime, das Wahre, das Wesen hinter den Erscheinungen gar nicht gibt. Vielmehr seien es die Fragen der Wissenschaft selbst, die das produzieren, was diese dann auch finden.
Der alte Biermann-Witz, dass die Hasen so lange gefoltert werden, bis sie zugeben, dass sie ein Wildschwein sind, erläutert das drastisch. Dies in den Zusammenhang positivistischer Wissenschaftspraxis zu stellen, ist nur noch ein kleiner Schritt für Dahlmann.
Die Ordnung der Wahrheit ist für die Struktur und das Funktionieren der heutigen Gesellschaft fundamental. Die Macht produziert Wahrheitswirkung und diese ihrerseits reproduzieren die Macht. Indem das Wissenwollen der Menschheit auf Wahrheit zielt, befreit es sich nicht aus den Technologien der Macht. Die Objektivität der Erkenntnis ist nicht der Ort der völligen Freiheit von Macht, sie ist ihr Zentrum. Die gegenwärtige Ordnung der Wahrheit hat ihre Geschichte. Entstanden ist die Einteilung der Diskurse in wahre und falsche mit der Vertreibung der Sophisten bei den alten Griechen. Diese Teilung in wahr und falsch war neu, denn der wahre Diskurs ist von nun an nicht mehr der kostbare und begehrenswerte Diskurs, der an die Ausübung der Macht gebunden ist. Seit den Griechen wird im Abendland das Objektive gesucht, wird das gesucht, was jenseits des Begehrens und Wollens vermutet wird. In der Marterung der Körper als Strafpraxis vorbürgerlicher Gesellschaften ist die Verbindung von Macht und Wahrheit, ähnlich wie im philosophischen Diskurs, bei den altgriechischen Sophisten noch unmittelbar. Durch die Marterung vollzieht sich die Machtausübung über die Körper, und das durch die Marterung hervorgerufene Geständnis ist der Wahrheitsbeweis.
Das macht in gewissem Sinne ein tautologisches Begründungsverhältnis deutlich, mit dem Wissenschaft sich gegen Kritik immunisiert. Wir können es ja auch am Begriff der Hexe sehen, nicht? Also wenn man lange genug gefoltert hat, gibt man das sofort zu, um den Schmerz zu vermeiden, den man dann ja dann bei der Verbrennung dann doch spürt, nicht? Aber das letzte Mal. Dass dann später diejenigen, die wohl zu wenig von Foucault gelernt haben, solche Techniken selber anwenden, wenn sie selber kritisiert werden, konnte man hinsichtlich der Auseinandersetzung mit dem Buch Beißreflexe sehen. Hier spukt in gewissem Sinne das Gespenst der Macht, von dem Dahlmann spricht, herum, allerdings bekleidet, nicht im Sinne nackter Wahrheit. Und dies verweist auch auf die Defizite hin, die sich nun bei Anhängern von Foucault wie Judith Butler öffentlich ganzseitig in der Zeit breit macht. Das hängt mit dem, was aus Wahrheit wurde, heute scheint es ja nur unterschiedliche Narrative zu geben, zusammen. Was heute absurd erscheint, konnte damals schon Dahlmann schon anhand der Pop-Ikone Foucault erkennen.
Wahrheit wird von Foucault in ein Dispositiv der Macht verwandelt. Was in der traditionellen Philosophie am Anfang steht, die Frage nach der Möglichkeit der Erkenntnis von Wahrheit, steht bei Foucault am Ende. Denn das, was wir heute unter Wahrheit verstehen, soll das umfassendste Resultat der geschichtlichen Techniken der Macht sein. Sexualität etwa ist kein Naturvermögen, ist keine von der Wissenschaft entdeckte, ewiggültige Wahrheit des Menschseins. Sexualität entsteht vielmehr als ein geheimes Wissen im strategischen und politischen Zusammenspiel von Körper, Lust, Sex und Macht. Das Gemeinsame aller von Mächten erzeugten Wahrheitswirkungen ist nun, dass in diesen Wahrheiten Mächte am Werk sind, die wirken können, ohne dass ein Aufseher, ein Mächtiger, ein Souverän körperlich erscheint. Denn, und das ist das allgemeine Ergebnis der Analysen Foucaults, je unsichtbarer und, hinzuzufügen wäre, je einheitlicher eine Macht auftritt, umso effektiver ist sie. Wahrheit, und hier liegt nun der entscheidende Fehler seiner Mikrophysik, ist aber nicht unabhängig von der Form zu denken, die eine jede Wahrheit annehmen muss, will sie allgemein als solche anerkannt werden. Eine Technologie der Macht etwa, für die 2 plus 2 5 ist, wird jeden Einfluss und damit jede Fähigkeit, Körper ihrem Willen gefügig zu machen, sofort verlieren. Von dieser Formbestimmtheit einer jeden Wahrheit kann man nicht abstrahieren, wenn man die Wahrheitswirkungen der Macht analysieren will. Wahrheit ist, zuerst einmal, nichts anderes als die allgemeine Anerkennung der Geltung reine Form. Wenn Foucault Macht in der Wahrheit entdeckt, dann entdeckt er einen bestimmten Inhalt in einer reinen Form. Der Archäologe, der Positivist und Empiriker, dem nur das etwas gilt, was auch erscheint, diese Antimetaphysiker Foucault, in der Wahrheit sieht er ein Gespenst, das Gespenster macht. In einer reinen Form einen Inhalt suchen, ist so okkult wie die Absicht, ein Geldstück mit den raffiniertesten Verfahren chemisch zu analysieren, um darin am Ende das gesellschaftliche Verhältnis zu finden, das das Geld aber seinem Wesen nach ist. Die Entstehung und die Geltung reiner Formbestimmung, etwa der Mathematik, ist als ein gesellschaftsbedingter Prozess nur zu verstehen, wenn man diese Form als das ansieht, was sie sind. Form, in denen Machtbeziehungen, also Gesellschaftlichkeit im weitesten Sinn, nicht nur suspendiert scheinen, sondern auch suspendiert sind. Erst über die Rekonstruktion der gesellschaftlichen Reproduktion, also erst, wenn man einen Begriff von Totalität hat, ist die Bedeutung zu erkennen, die die beständige Überbrückung des Gegensatzes von Form und Inhalt für den Zusammenhalt der bürgerlichen Gesellschaft hat. Machtverhältnisse sind immer Resultate. Da hat Foucault völlig recht. Und auch Wahrheitswirkungen mögen Resultate sein. Die Frage ist nur, Resultat von was?
Darum geht es und es wird Zeit, dass wir da mal nun selber noch einmal auch akustisch zu Gehör bringen. Danach werden wir das noch ein wenig diskutieren. Mal sehen, wie viel Zeit übrig bleibt. Wahrscheinlich nur einige Minuten. Es ist immer zu wenig da und wir hatten noch die Aussicht auf eine vierte Stunde, die aber doch nicht mehr zur Verfügung steht.
Auskunft über die theoretischen und philosophischen Grundlagen, von denen ausgehend er seine Schriften verfasst hat. Und wenn, dann negativ, das heißt in Abgrenzung zu bestimmten Theorien und Philosophien. Was eine Abgrenzung von Theorien betrifft, behauptet er schlichtweg, keine Theorie zu haben, auf die er sich positiv beziehen könnte. In meiner Diplomarbeit ging es mir zunächst darum zu widerlegen, dass Foucault seinen Darlegungen keine Theorie zugrunde legt, indem ich zeigte, dass zumindest seinen Machtanalysen, um die es ihm vor allem in seinem Werk Überwachen und Strafen, dann aber auch in dem damals gerade erschienenen ersten Band seines Projekts über Sexualität und Wahrheit, mit dem Titel des ersten Bandes »Der Wille zum Wissen«, ging, alle Elemente enthalten sind, die die Anforderungen, die an ein Gedankengebäude zu stellen sind, um als Theorie gelten zu können, in hervorragender Weise erfüllen. Dazu sammelte ich alle mir damals, ein Zweitgutachter hat mir vorgeworfen, nur die auf Deutsch erschienenen, aber es hat gereicht, zugänglichen Ausführungen Foucaults zum Machtbegriff, und ordnete sie so an, dass sich daraus zwanglos ein widerspruchsloser, in sich höchst konsistenter Gedankengang ergab, dem man den Status, eine Theorie zu sein, unmöglich absprechen kann. Die Beurteilung, ob mein Verfahren hinreicht, Foucault zu widerlegen, muss dem Leser dieser Arbeit überlassen bleiben. An dieser Stelle sei der Frage nachgegangen, mit welchen Gründen Foucault von seinen Machtanalysen behaupten kann, ihnen läge gar keine Theorie zugrunde. Denn aus dem hohlen Bauch heraus sagt er sowas ja nicht, oder als glatte Lüge. Die Berechtigung dazu ergibt sich zunächst einfach daraus, dass Foucault sich im Grunde allein vom gängigen Theoriebegriff in den Natur- und Sozialwissenschaften abgrenzt, nämlich von dessen rationalistischer, strukturalistischer oder humanistischer Tradition. Damit traf Foucault zweifellos einen Nerv der linken Intellektuellen der 1970er Jahre, die zwar ahnten, dass die Theorieproduktion an den Universitäten irgendetwas mit der gesellschaftlichen Reproduktion als einer negativen, das heißt kapitalistischen, zu tun hat, aber nicht in der Lage waren, die ihnen angebotenen marxistischen Theorien als wirkliche Kritik am Kapital, sondern als das begreifen mussten, was sie auch waren. Theorien, wie alle anderen auch, und keine Kritik. Dass diese Intellektuellen in ihrem Unvermögen sachlich Recht hatten, spielt hier keine Rolle. Festzustellen bleibt der höchst verwunderliche Umstand, dass sie, also diese Intellektuellen, quasi über Nacht alles marxistische, ideologiekritische und kritisch-systematische Denken über Bord warfen und bis heute einem Theoretiker und Autoren eine Autorität zusprechen, die alle Marx oder Lenin gegenüber immer schon aufgebrachte Heiligenverehrung weit übertrifft und der von sich nicht nur wahrheitswidrig behauptet, er hätte keine Theorie, sondern auch, ebenso wahrheitswidrig, er wäre gar nicht der wirkliche Autor seiner Texte. Allerdings von einer kosmologischen Großtheorie wie der vom Urknall, der gemäß der Menschen all seinem Verhalten nichts anderes sei, als ein von den durch diesen Knall erzeugten biologischen und klimatischen Notwendigkeiten bestimmtes, bald vorübergehendes Naturphänomen, lässt es sich leicht distanzieren. Aber selbst das geschieht bei Foucault und seinen Nachfolgern noch nicht einmal ausdrücklich. Denn auch bei dieser Kosmologie handelt es sich für sie zunächst nur um einen Diskurs. Und Diskurse könnten generell nicht in wahre und falsche eingeteilt, sondern allein daraufhin untersucht werden, welche Machtwirkungen in ihnen zum Ausdruck kommen. Diese Kosmologie kann also bei ihnen nur dahingehend eine Zurückweisung erfahren, als in ihr die Physik behauptet, im Besitz einer Wahrheit zu sein, die von gesellschaftlichen Machtbeziehungen unbeeinflusst sei. Dass diese Behauptung der Physiker falsch ist, ergibt sich aber schon aus der einfachen Überlegung, dass deren Prämissen, nämlich die Zeit, dass die Zeit einen Anfang habe, sowie dass alle Ereignisse dem Kausalitätsprinzip unterlägen und viele weitere, sich nicht als wahr erweisen lassen, sondern nur als autoritär, vermittels Macht also, in Geltung gesetzt. Aber nicht jede Theorie geht von solchen mit Setzungsmacht verbundenen Prämissen aus. Die allgemeine Systemtheorie etwa eines Niklas Luhmann, so sehr sie auch an der Biologie sich orientieren mag, motiviert sich gerade dadurch, ohne derartig vorausgesetzte Prämissen, insbesondere dem Kausalitätsprinzip, auskommen zu können. Der Poststrukturalismus in der Nachfolge von Foucault weist deswegen auch unübersehbare Schnittmengen mit dieser allgemeinen Systemtheorie auf. Aber auch in die der Systemtheorie gegenüberstehende Handlungstheorie etwa von Max Weber folgt keineswegs bruchlos dem naturwissenschaftlichen Paradigma, so wie man das so nennt. Eine Theorie legt jedenfalls dann vor, wenn, ob mit oder ohne Prämissen, empirisch ermittelte Daten, diese Ermittlung bezeichnet Foucault gerne als seine Archäologie, unter Beachtung des von der formalen Logik vorgegebenen Postulats der Widerspruchsfreiheit, mit Hilfe der Bildung einer Reihe von Hypothesen, deren Foucault eine Vielzahl kennt, einer Ordnung subsumiert werden, die die chaotische Vielfalt der einzelnen empirischen Ereignisse dem Denken überschaubar und gedanklich nachvollziehbar werden lässt. Ob sich in dieser Ordnung auch Gesetze ermitteln lassen, die den Naturgesetzen analog sind, ist eine offene Frage. Davon hängt der Status der ermittelten Ordnung als Theorie jedenfalls nicht ab. Also dass Foucault auf solche Gesetze scharf wäre, kann man ihm nicht unterstellen. Die Analyse der Machtanalysen Foucaults ergibt also entgegen dessen Intention eine Theorie der Macht. Stellt man diese anderen Machttheorien gegenüber, von denen es nicht nur in der Sozialwissenschaft viele gibt, ergibt sich aber eine Besonderheit bei Foucault, die es so in der Wissenschaft bisher tatsächlich noch nicht gegeben hat. Nur aufgrund dieser Neuheit lässt sich die von Foucault ausgehende weltweite Faszination für seine Gedanken wirklich erklären. Denn hätte er nur eine Machttheorie unter anderen vorgelegt, hätten diese sich wohl kaum so rasch bereit gefunden, in ihren Köpfen Marx durch Foucault zu ersetzen. Das ist ein Ausdruck von meinem damaligen Lehrer Johannes Agnoli. Um dieser Neuheit auf die Spur zu kommen, habe ich in meiner Arbeit Foucault nicht nur mit seiner eigenen Theorie konfrontiert, sondern auch der Philosophie Hegels. Denn so wenig Foucault seinen Machtbegriff in einer Theorie verankert sieht, so wenig in einer Philosophie. Und hier sticht eine vehemente Ablehnung der hegelischen Dialektik besonders hervor. Er lehnt dabei insbesondere die für Hegel zentralen Begriffe Totalität und Identität ab und behauptet, dass ein Machtbegriff sich deren Zugriff verweigern würde. Des Weiteren wendet er sich, und das auch oft explizit in den beiden hier genannten Werken, um die es hauptsächlich geht. Er hat es sich ja auch von seinen früheren Schriften mit diesen beiden abgegrenzt, zum alten Strukturalismus, den er überwunden hätte. Also er wendet sich explizit gegen den Hegelschen Begriff der Negation, der es der Dialektik, der Hegelschen Dialektik, erst erlaubt, von sich selbst als einem Prozess zu sprechen. Dies besonders deutlich bei Foucault in seiner Antirepressionshypothese, der gemäß seitens der Macht, also hier muss man natürlich sagen, dass Foucault aus Gründen der inneren Konsistenz seiner Theorie hier meist im Plural, also von Mächten, spricht. Nicht immer von der Macht, das unterscheidet er sehr genau. Warum und in welcher Weise, auch das ergibt sich aus meiner damaligen Arbeit. Jedenfalls geht es hier um den, hier bei dieser Frage Macht, Mächte, um den in der Philosophiegeschichte berüchtigten Universalienstreit, in dem sich Foucault eindeutig auf die Seite der Nominalisten schlägt. Also bei seiner Antirepressionshypothese ginge es, behauptet er, der Macht darum, das Produktive nicht zu negieren. Es wird von den Mächten nicht unterdrückt, sondern von ihnen wird immer Positives erzeugt. Wobei dieses Positive natürlich nicht als Wertung zu verstehen ist, auch dann nicht, wenn Foucault seine Analysen einmal einen glücklichen Positivismus genannt hat. Es ist einfach nur eine positive Produktion. Und da ist ein bisschen politische Ökonomie mit drin. Nichts fiel mir Ende 1980 leichter, als in dieser Gegenüberstellung nachzuweisen, dass Foucault gegenüber diesen zentralen hegelschen Begriffen genauso, vorsichtig ausgedrückt, unaufrichtig vorgeht, wie bei seiner Behauptung, keiner Theorie zu folgen. Er entkommt Hegel also keineswegs, im Gegenteil. Hegels zentrale Begriffe lassen sich ohne weiteres auf seinen Machtbegriff übertragen. An dieser Stelle ist zu zeigen, dass es Foucault nicht nur nicht gelingt, sich negativ von Hegel konsequent abzugrenzen, sondern dass er in diesem Scheitern zudem entgegen seinem Selbstverständnis einer anderen Philosophie positiv und ungebrochen folgt, der Existenzialontologie Heideggers. Ob willentlich oder nicht, spielt hier keine Rolle. Damals, 1980, das habe ich glaube ich schon am Anfang gesagt, fehlte mir diese umfassende Kenntnis der Heidegger, und Adornos Kritik an Heidegger war damals zwar alles bekannt, aber es spielte eher am Rande eine Rolle. Wichtiger für uns damals war die Wertformanalyse oder die Lukacsche, das Lukacsche Geschichte und Klassenbewusstsein. Es ist dieser, wie immer intuitiv oder bewusst erfolgte Rückgriff auf Heidegger, der das für das linke Bewusstsein damals tatsächlich neue markiert und der es Foucault erst erlaubt, davon zu sprechen, er habe sich von Hegel gelöst, und warum ihm, anders als gegenüber den rationalistischen Theorien der Wissenschaftler, die als zeitlich bestimmte Diskurse der Macht zumindest noch für wert erachtet, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt, für ihn die hegelsche Dialektik nicht auch ein Diskurs unter vielen anderen ist, einander gleichberechtigten, sondern als eine Systematik des Gedenkens gilt, von der man sich vollständig zu befreien habe. Zu verstehen ist diese Feindbestimmung, Hegel als Feindbestimmung, nur, wenn man sich dem Grundgedanken der Philosophie Heideggers widmet. Erst dann kann deutlich werden, warum jemand wie Foucault tatsächlich Anti-Hegelianer und Hegelianer zugleich sein kann. Denn wer mit Heidegger Hegel überwunden hat, braucht in jenem zugleich keinen Widerspruch mehr zu sehen. Um dies zeigen zu können, müssen wir allerdings tief in die Geschichte der Philosophie einsteigen. In seinem Machtbegriff reformuliert Foucault beständig ein Rätsel, dass seine Auflösung hart seit Menschen philosophisch reflektieren oder, in den Worten des Aristoteles, seit sie sich bemühen, das Denken zu denken. Bevor nämlich über so hochbedeutsam aufgeladene Begriffe wie Sinn, Wahrheit oder Vernunft oder gar die Existenz eines Gottes überhaupt ein Wort verloren werden kann, ist, philosophisch gesehen, zuvorderst zu klären, auf welche Weise wir überhaupt Begriffe bilden und in welche Beziehung wir sie untereinander setzen, das heißt, in welche Logik wir sie einfassen. Es gibt nicht nur die eine formale Logik, wie man bis heute behauptet wird. Es gibt mehrere. Der Denkvorgang, den wir heute etwa als Abstraktion bezeichnen, ist zum Beispiel längst nicht derselbe wie der, den die Menschen vergangener Zeiten ihrem Denken und Handeln zugrunde gelegt haben. Für uns ist es eine schiere Selbstverständlichkeit, dass wir, wenn wir von einem Tisch im Allgemeinen reden, damit demjenigen lediglich einen Namen gegeben haben, das allen besonderen Tischen gemeinsam ist. Auf diese Lösung des schon angesprochenen Universalienstreits hat man sich in der Neuzeit unter den Wissenschaftlern eigentlich allgemein geeinigt. Es gibt immer andere Ausnahmen und so weiter. Dieses Verständnis der Natur von allgemeinen Begriffen war früher ein ganz anderes. Und das ist hier auch um aktuelle Sachen, worum es dabei bei diesen begriffslogischen Fragen geht. Kann ich mal so ein Beispiel erläutern? Und wenn jemand zum Beispiel behauptet, alle Deutschen seien Nazis, wird sofort ein Aufschrei erfolgen, der zweifelsfrei belegt, dass es Deutsche gibt, die man auf gar keinen Fall, egal wie man den Begriff Nazi definiert, als solche gelten können. Der Vorwurf also lautet, wer das behauptet, verallgemeinert falsch, lässt es an Differenzierungsvermögen vermissen. Steigt man nun aber in diese Differenzierung